Ja, die Frage nach dem Leiden, das ist einerseits eine Frage, die unseren Intellekt herausfordert. Das heißt, wir stellen uns die Frage als die äußeren Beobachter dessen, was außen um uns herum geschieht. Das war ja mehr so das, was wir auch gerade gehört haben in diesem Filmbeitrag. Da war die Frage, warum lässt du dieses und jenes zu, was wir mitbekommen außerhalb von uns selbst. Und dann gibt es die Frage, wo des Leidens, die uns existenziell herausfordert. Das heißt, da, wo wir selbst unmittelbar von Leid betroffen sind. Und das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Ich will heute Abend versuchen, auf beides einzugehen. Allerdings, das sind eben, müssen wir voneinander getrennt betrachten. Warum? Weil da, wo wir selbst von Leid betroffen sind, wollen wir meistens gar keine Antwort, warum wir leiden. Ich kenne kaum einen Menschen, den ich erlebt habe, der in schwerem Leiden drin ist, der wissen wollte, warum. Es gab manche, die die Frage gestellt haben, aber wenige, die wirklich wissen wollten, warum. Sondern das Eigentliche, was wir wollen, wenn wir im Leiden sind, ist, dass das Leiden aufhört. Also wenn ich jemanden besuche im Krankenhaus und der hat sein Leben lang geraucht und leidet an Lungenkrebs, dann will der nicht von mir hören, ja, du hast Lungenkrebs, du hast halt so lange geraucht. Sondern was er eigentlich will, ist am besten, dass ich mit ihm bete oder irgendein Medikament gebe und dann sage, zack, jetzt ist das weg. Jemand, der in einer Ehekrise ist, will nicht hören, ja, du hast versagt, du hast halt dich falsch verhalten in der Ehe, deshalb ist das gekommen, auch wenn es stimmt. Sondern was derjenige will, ist, dass ich den Zauberstab schwinge und dann ist die Ehe wieder in Liebe umgewandelt. Also, das heißt, ich glaube, wir müssen ganz deutlich sehen, wenn wir selbst im Leiden drin sind, dann ist die Frage manchmal da, warum, aber es ist nicht die Frage, die wirklich eine Antwort erwartet, sondern es ist eher eine Frage, die nach einem Schuldigen sucht. Also die sagt, da ist jemand von außerhalb von mir, dem kann ich das vorwerfen. Du bist schuld, dass meine Ehe schiefgegangen ist. Du bist schuld, dass ich jetzt sterbe. Und das ist etwas ganz anderes, da muss es auch eine andere Antwort geben. Trotzdem möchte ich heute Abend den Versuch machen, Antworten darauf zu geben, warum Leid denn eigentlich stattfindet. Für denjenigen, der sich nur im Denken mit dem Leid auseinandersetzt und insbesondere mit dem Leid anderer Menschen, so wie das in dem Filmbeitrag gesagt worden ist, mit dem Tsunami, der Menschenleben dahinrafft, mit dem Erdbeben, was Menschen dahinrafft, mit Krankheiten, Kriegen, Hungern. Das ist ja etwas, was uns oder die meisten von uns wahrscheinlich momentan unmittelbar nicht betrifft. Also ich wüsste nicht gelesen zu haben, dass hier in den letzten Jahren ein Tsunami war. Hier war auch kein Erdbeben, soweit ich mich erinnere. Hier war auch kein Krieg, soweit ich mich erinnere, in den letzten Jahren. Das heißt, diese Dinge, mit denen haben wir nichts zu tun. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Leiden zu tun haben. Aber die Leiden, die häufig genannt werden in Diskussionen um die Gerechtigkeit Gottes, sind meistens nicht so die alltäglichen Leiden, die uns aber am meisten betreffen. Die meisten Leiden, die uns betreffen, das sind eben Dinge, wo wir auch selbst mit einbezogen sind, wo man dann gar nicht so ganz genau lösen kann von unserer Verantwortung und einer möglichen Verantwortung Gottes. Die Leiden, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, sind beispielsweise die Gleichgültigkeit anderer Menschen. Andere Menschen interessieren sich gar nicht für uns. Wir merken, ob wir leben oder sterben, das kümmert keinen und das kann Leiden verursachen. Ganz viele Menschen hier in Rostock leben allein in ihrer Wohnung. Manche tun das bewusst, manche tun das aber und sie wollen eigentlich Gemeinschaft haben. Und Einsamkeit kann ein Leiden sein. Nun, umgekehrt gibt es auch manchen, der ist verheiratet und sagt, wäre ich doch einsam, nicht? Gibt es auch. Ja, manche leiden eben an der Gemeinschaft mit einem Menschen, den sie nicht lieben oder wo Spannungen sind. Und dann hat man das vor Augen. Meistens ist es ja auch so, dass man das Leiden am intensivsten empfindet, von dem man selbst gerade betroffen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht. Wenn jemand anders von seinem Leiden erzählt, wir können uns das anhören, aber so richtig nachempfinden können wir das meistens nicht. Sondern wir denken dann häufig, das ist ja eine Kleinigkeit, wenn ich sowas nur hätte, also ja, wenn der wüsste, was ich erlebe. Was einfach daran liegt, weil wir ja immer nur das Leiden erleben, was uns selbst betrifft. Von dem anderen hören wir. Wir können es vergleichen mit unseren eigenen Erfahrungen, aber wir spüren es eben nicht nach, wir sind da nicht drin. Also das heißt, das Leiden, was uns persönlich betrifft, erscheint uns häufig sehr intensiv. Beispielsweise erinnere ich mich, da hatte ich mal mehrere Tage hintereinander Zahnschmerzen. In dem Moment, da habe ich gedacht, Zahnschmerzen ist das Schlimmste. Ich weiß nicht, ob mir das auch mal so gegangen ist. Falls Sie jemanden sind, der regelmäßig Migräne hat, dann werden Sie wahrscheinlich, ja, wenn du wüsstest, Migräne, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Nicht? Oder wenn Sie gerade in einer Ehekrise sind, dann würden Sie sagen, ja, was erzählst du von dem Zeug? Die Ehekrise, das ist ja fürchterlich. Da mache ich mit Depressionen auf, ich kann nicht schlafen in der Nacht und so weiter. Und Ja, und es stimmt, all diese Sachen sind schlimm. Oder wenn Sie gerade Kinder haben im Teenie-Alter, die allen möglichen Sachen machen, die sie nicht tun sollten, und Sachen, die sie tun sollten, tun sie nicht, dann denken Sie, das ist das Schlimmste. Oder wenn Sie kleine Kinder haben, die Sie nicht durchschlafen lassen und die jede Nacht schreien, dann denken Sie, das ist das Schlimmste. Und all das sind ja auch Formen des Leidens. Und jetzt will ich gar nicht schön herumreden und sagen, ja, das ist doch alles nicht so schlimm, das ist ja natürlich, klar leidet man darunter, wenn man nächtelang nicht schlafen kann. Klar leidet man darunter, wenn man in derselben Wohnung mit einem Ehepartner ist, wo man sich eigentlich nicht mehr nicht zu sagen hat, sondern wo man sich gegenseitig das Leben schwer macht. Klar ist das Leiden. Und manchmal ist das so schlimmes Leiden, dass sich aufgrund dessen Menschen das Leben nehmen. Das sind keine Kleinigkeiten. Manchmal gibt es den Schüler, der leidet unter dem Mobbing, dass andere ihn fertig machen. Und jedes Jahr gibt es in Deutschland sehr viele Schüler, die sich das Leben nehmen, weil sie so fertig gemacht werden. Das ist heute sogar noch potenziert, weil das nicht nur auf dem Schulhof stattfindet, sondern dann virtuell auch noch im Internet, auf sozialen Medien, und plötzlich Tausende von Leuten schreiben dir, wie blöd du bist. Und das ist so, dass viele so kaputt gehen an Schülern daran, dass sie keine Lebensperspektive mehr haben. Das ist also das ganz schlimmes Leiden empfinden. Andere wieder Krankheitsleiden, der andere hat das Leiden, dass er keinen neuen Job findet und den Eindruck hat, keiner ist mehr an ihm interessiert und sieht er eine Zukunft. Andere Leute leiden an der Sinnlosigkeit ihres Lebens. Also, was hat das alles für einen Sinn? Das bringt ja alles gar nichts. Ich lebe dahin von einem Tag zum nächsten. Also die Art und Weise des Leidens kann sehr unterschiedlich sein. Und diejenigen, die jetzt eine von den Dingen, die ich beschrieben habe, schon mal erlebt haben, werden das zumindest ein Stück weit nachvollziehen können. Werden sich zurückerinnern können. Ja, so war das. Das war schlimm. Und jeder von uns wird in seinem Leben sein Quantum Leiden abbekommen. Manchmal haben wir ja den Eindruck auch, uns trifft das Leiden ganz besonders hart. Und manchmal ist das auch so. Aber auch häufig ist das eine unausgewogene Wahrnehmung, weil wir eben nur unser Leiden wahrnehmen und nicht das andere. Und dann sagt mancher, naja, siehst du, da sind ja die Leute, die sind so reich und so glücklich und so weiter und so. Ja, wir stehen eben nicht in deren Schuhen. Wir dürfen nicht denken, dass der eine Villa hat und der eine Yacht hat, dass es dem immer glücklich geht. Das ist vielleicht im Hollywood-Film so, aber nicht in der Realität. Ich habe genügend Leute kennengelernt, die superreich sind, und ich kann Ihnen sagen, die meisten von denen leiden auch. Ja gut, die leiden nicht, weil sie überlegen müssen, wie bezahle ich meine Miete in der nächsten Woche, das nicht. Die haben eine andere Form von Leiden. Aber beispielsweise einen relativ reichen Mann, den ich kenne, der hat vor ein paar Wochen seinen Sohn verloren im Motorradunfall. Ja, davon kann man betroffen werden, egal wie reich man ist. Und man kann mit dem Geld das Leben des Sohnes auch nicht wieder zurückkaufen. Das ist dann vorbei, das ist zu Ende. Eine andere wohlhabende Person, die ich kenne, ja, bei der ist es so, die Frau hatte Brustkrebs bekommen, so mit knapp 40, ein paar Jahre später gestorben. Die haben sich geliebt, das kann man durch Geld nicht zurückkaufen. Also wir sollten nicht den Eindruck haben, Menschen, denen es anders geht, die halt einen Job haben oder den Ehepartner haben oder das Geld haben, denen geht es prinzipiell gut. Nein, ich bin eher der Überzeugung, nach vielen Jahren, wo ich mit Menschen arbeite, fast jeder Mensch, den ich kenne, hat in seinem Leben ein gehöriges Quantum Leiden. Für diejenigen von uns, die noch zu jung dafür sind, kann ich sagen, machen Sie sich keine Gedanken, das kommt ganz von selbst. Warten Sie noch ein bisschen, sprechen wir uns in 20, 30 Jahren wieder, bin ich ziemlich überzeugt, Sie werden mir zustimmen und werden sagen, ja, in meinem Leben gab es eine Portion Leiden. Und natürlich, der eine nimmt das schwerer, der andere nimmt es leichter, das ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Also manche unter Schmerzen, der macht das ganz, ganz viel aus. Manche können mit Schmerzen einigermaßen gut leben. Der von mir geschätzte Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal und auch überzeugter Christ, von dem er sagt selbst in seinem Lebens, also in seinem Rückblick auf sein Leben, er ist übrigens auch sehr früh gestorben, und er sagte, er kann sich an keinen Tag in seinem Leben erinnern, wo er nicht unerträgliche Kopfschmerzen gehabt hat. Und man hat das auch erstmal obduziert, hat man gefunden, krankhafte Veränderungen im Gehirn, keiner konnte ihm helfen. Stellen Sie sich mal vor, jeden Tag Kopfschmerzen, und dann hat der Mann noch geniale Leistungen vollbracht, die bis heute bekannt sind. Muss ich sagen, also das ist für mich kaum vorstellbar. Und das ohne viele Schmerzmittel, die gab es damals gar nicht. So irgendwie damit gelebt. Ist für mich ziemlich schwer verständlich, muss ich sagen. Aber der konnte irgendwie damit umgehen, andere können das so nicht. Deshalb, wir empfinden Schmerzen auch unterschiedlich. Wir empfinden Leiden unterschiedlich, je nach dem von unserer Lebenssituation, von unserer Persönlichkeit, von unserer Konstitution, auch von dem Umfeld, was uns vielleicht hilft, Leid zu ertragen. Oder was es uns eben schwer macht, Leid zu ertragen. Auf jeden Fall, Leid ist allgegenwärtig, und deshalb mit Leid und der Frage nach dem Leiden haben wir alle zu tun. Ich habe ja eingangs gesagt, dass die Frage nach dem Leiden, dem Sinn des Leidens, dem Grund des Leidens meistens für diejenigen, die drin stecken, nicht wirklich ehrlich gestellt wird. Und deshalb die Antworten, die ich geben will, die stimmen. Die entsprechen dem, was ich selbst erfahren habe. Sie entsprechen der Erfahrung anderer Menschen. Sie entsprechen auch dem, was wir in der Bibel von Gott darüber lesen können, wie das mit dem Leid es auf sich hat. Die Frage dieses Abends ist ja nicht nur, welchen Sinn hat das Leid oder woher kommt das Leid, sondern insbesondere die Frage im Zusammenhang mit Gott. Also Gott, warum das Leid? Warum lässt Gott Leid zu? Oder manche Leute formulieren auch anders und sagen, angesichts des Leides in der Welt kann es keinen Gott geben. Vielleicht zuerst einmal eine Antwort auf diese Frage. Ich glaube, diese Frage geht eigentlich am Ziel vorbei. Sie ist stark aus der Emotion der Betroffenheit vom Leid oder aus dem Hass auf Gott geboren. Denn rein verständnismäßig ist diese Frage nicht richtig. Die Frage nach dem, warum lässt Gott das Leid zu oder es kann keinen Gott geben, weil es so viel Leid gibt, setzt voraus, dass Gott allmächtig ist und dass er Liebe ist und weil er den Menschen liebt und weil er allmächtig ist, verhindert er um jeden Preis jedes Leiden, was uns betreffen kann. Das ist die Frage, die dahinter steht. Und hier müssen wir die Antwort darauf geben, diese Überlegung ist richtig, sie trifft aber ein Gottesbild, was nach meinem Wissensstand kaum ein Mensch vertritt. Also zumindest Christen nicht, Muslime auch nicht, Buddhisten auch nicht, Hindus auch nicht, Juden auch nicht. Also vertreten nicht die Auffassung, dass Gott allmächtig ist und Liebe ist und dass das die einzigen Eigenschaften sind, die in seinem Handeln eine Rolle spielen. Wenn das so wäre, dann müssten wir sagen, ist das Leid in der Welt ein gutes Argument gegen die Existenz Gottes. Denn dann müssten wir sagen, offensichtlich, es gibt so viel Leid, also entweder ist Gott nicht so liebevoll, dass er uns das Leid abnimmt, oder er ist nicht so allmächtig, dass er es verhindern kann. Das wäre ja auch möglich. Könnte es ja einen Gott geben, der eben nicht allmächtig ist. Oder einen Gott geben, der eben nicht um jeden Preis Leid verhindert. Der Gott, an den Christen glauben, der sich in der Bibel offenbart, ist absolute Liebe, ist allmächtig, aber daneben hat er noch 20 andere Eigenschaften, die eben auch eine Rolle spielen. Und manchmal können wir das ja vielleicht übertragen, auch auf das, wenn Sie jetzt Kinder haben oder sich zumindest vorstellen können, Kinder zu haben, wobei das Vorstellen ist immer schwierig, wenn man das nicht selbst erfahren hat. Aber dann werden Sie feststellen, selbst wenn Sie liebevolle Eltern sind, und jetzt geht es gar nicht mal um Allmacht, manchmal tun Sie bestimmte Dinge nicht, die Ihr Kind als Leiden interpretieren wird, obwohl Sie es anders tun könnten. Ist die Frage ja, warum denn eigentlich? Manchmal, weil sie ihr Kind so sehr lieben, dass sie es leiden lassen, damit es ihm besser geht. Das klingt ja jetzt absurd, nicht? Aber manchmal ist das ja genau so. Also, wenn sie ihr Kind dazu drängen, das Zimmer aufzuräumen, manche Kinder empfinden das als Leiden. Ich weiß nicht, wenn sie ihr Kind so gut erzogen haben, dass es automatisch macht, alles in Ordnung, nicht? Aber wenn das nicht ganz so ist, dann bei manchen Kindern sagen, warum schon wieder, Mama? Das ist doch alles in Ordnung, ich finde meine Sachen doch noch. Und dann empfindet das Kind das als Leiden. Aber sie tun das, weil sie einen weiteren Blick haben und denken, das ist aber auch gut für die Zukunft. Wenn du irgendwo arbeitest, wenn du einen Haushalt hast, du brauchst das, du musst das lernen. Und dann muten wir dem Kind das zu. Oder ich weiß jetzt, bei unserem Sohn ist es so, wir lassen ihn regelmäßig leiden, es tut mir auch leid, immer wieder stellen wir bei ihm das Internet ab. Ne? Also am liebsten würde er sagen, Papa, wenn du mich so sehr liebst, dann am besten melde mich von der Schule ab und mach eine Breitband-Internetverbindung und dann darf ich den ganzen Tag in meinem Zimmer sein. Ich darf im Internet surfen, so. Und wenn ich ihm sage, nein, jetzt ist Schluss, nicht? Abends, zack, Uhrzeit, jetzt musst du abgeben, jetzt wird abgestellt und so, dann empfinde ich das als Leiden. Aber warum tue ich das? Ich tue das nicht, weil ich mein Kind nicht liebe. Ich tue es, weil ich mein Kind liebe. Weil ich weiß, ich würde meinem Kind schaden damit, indem ich diese Grenze nicht setze. Und hier merken wir schon, ganz so einfach ist die Sache eben nicht mit Gott und dem Leiden. Wir können es nicht reduzieren auf absolute Leidensfreiheit und Allmacht, sondern da spielen eben auch andere Dinge mit eine Rolle in diesem, wie es uns ergeht und was hier auf der Erde abläuft. Und wenn ich jetzt verschiedene Antworten auf die Gründe, warum Gott denn Leid zulässt, obwohl er allmächtig ist und obwohl er absolute Liebe ist, dann ist das sind das Antworten, ich sage jetzt im Plural Antworten, die nie immer auf jedes Leiden zutreffen. Denn es gibt nicht nur eine Ursache von Leiden hier auf der Erde aus der Sicht Gottes, sondern es gibt ganz verschiedene Ursachen, weil auch das Leid unterschiedlich ist. Und deshalb, wenn ich jetzt ein paar Beispiele nenne, dann dürfen Sie das nicht unbedingt immer auf Ihre Situation oder die Sie gerade kennen, beziehen, sondern jetzt muss man abwägen, muss man sehen, vielleicht ist da die Antwort Nummer 1, vielleicht ist die Antwort Nummer 2, vielleicht die Antwort Nummer 3, vielleicht die Antwort Nummer 4, vielleicht die Antwort Nummer 10. Also das heißt, es gibt viele verschiedene Antworten auf Leiden und ich möchte einfach verschiedene entfalten, vor denen ich glaube, dass sie eine große Rolle spielen in unserem Leben. Und manchmal, obwohl wir es vielleicht nicht hören wollen, können uns diese Antworten doch weiterhelfen und doch ein besseres Verständnis geben und doch manchmal auch helfen, mit dem Leid anders umzugehen, obwohl das Eigentliche, was wir wollen, ist ja die Beendigung des Leidens. Nun, der erste Faktor ist einer, der wird uns ganz am Anfang der Bibel schon deutlich gemacht. Und das ist auch ein Faktor, den, wenn wir ehrlich sind, den wir bejahen müssen, den wir aus eigener Erfahrung kennen. Wenn ich Ihnen nämlich die Frage stellen würde, das tue ich jetzt hypothetisch, ich beantworte sie hinterher selbst, also wenn ich Ihnen die Frage stellen würde, woher oder wer verursacht denn das meiste Leiden, das ist quantitativ, nicht von der Größe her, das meiste Leiden hier auf der Erde? Meine Antwort wäre, ich möchte sie auch gleich begründen, das ist nicht Gott, das sind Menschen. Also das meiste Leid hier auf der Erde, das wäre ja genauso da, wenn es keinen Gott geben würde. Also für einen Atheisten, der sagt, es gibt keinen Gott, heißt das nicht, dass er arbeitslos werden kann. Wird man nur arbeitslos, wenn es Gott gibt? Wird man nur krank, wenn es Gott gibt? Geht die Ehe nur kaputt, wenn es Gott gibt? Wer macht denn die Ehen kaputt? Ich meine, wenn Sie eine Ehekrise erlebt haben, ist der Gott, der eingegriffen hat, Sie haben alles richtig gemacht und plötzlich, ohne dass du irgendwas bekommst, Gott hat dann zack, eingegriffen, jetzt war die Ehe kaputt. Also das ist eben meistens nicht so. Sondern dann merken wir, wenn wir ehrlich sind, da ist unser Egoismus, unsere Eigensucht, unsere Rücksichtslosigkeit, unsere Unaufmerksamkeit, unsere mangelnde Bereitschaft zur Vergebung, die Leid ausübt. Wer führt denn Kriege? Ist das so, dass Gott Hitler gesagt hat oder sonst jemanden, führ jetzt mal einen Krieg, da ist so viel Ruhe, nicht? Das muss da mal ein bisschen durcheinander kommen. Nein, es waren ja Menschen und es sind meistens Menschen, die eben nicht so handeln, wie Gott gesagt hat, dass sie handeln soll. Wenn wir in der Bibel lesen, dann steht ja, sei bereit zur Vergebung. Wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, halte auch die andere hin. Solche Sachen finden wir in der Bibel. Das hat Jesus ja auch praktiziert. Und selbst Jesus ist deshalb nicht von Leiden verschont geblieben, obwohl er richtig gehandelt hat. Das meiste Leiden, dem er ausgesetzt war, war ja von anderen Menschen. Menschen, die neidisch auf ihn waren, wie die religiösen Führer seiner Zeit, die ihn als Konkurrenz betrachteten und deshalb umbringen wollten, zum Beispiel. Leute, die einfach ein Ärgernis waren, weil er Aufmerksamkeit auf sich zog, die sie gerne haben wollten. Das meiste Leiden, so ist meine These, die wir hier auf der Erde haben, ist hausgemacht, ist menschengemacht. Vielleicht nicht immer von uns selbst, aber dann von anderen Menschen in unserer Umgebung. Es findet statt ganz ohne den Eingriff Gottes. Menschen machen das. Menschen sind häufig für Hungersnöte verantwortlich. Menschen sind für Kriege verantwortlich, Menschen sind für Mobbing verantwortlich, Menschen sind für Scheidungen verantwortlich, Menschen sind auch für viele, viele Krankheiten verantwortlich, weil sie eben auch selbst gemacht oder zumindest selbst mit verursacht sind. Und das ist natürlich eine unangenehme Wahrheit, weil die keiner von uns gerne hören will. Wir wollen gerne immer für unser Leiden oder das andere einen anderen Verantwortlichen haben, außer bei uns selbst. Dann ist immer unangenehm. Sie kennen das vielleicht auch, oder wenn Sie es nicht kennen, kann ich Ihnen das sagen. Ich habe schon viel in der Ehe Seelsorge zu tun gehabt und ich kann Ihnen immer sagen, bei den ersten Gesprächen ist vollkommen klar, der andere Ehepartner ist der Böse. Spreche ich zuerst mit der Frau, dann ist der Mann schuld. Spreche ich zuerst mit dem Mann, dann ist die Frau schuld. Die Wahrheit liegt meistens irgendwo dazwischen. Deshalb, ich gebe Ihnen einen guten Tipp, falls Sie mal mit Eheseelsorge zu tun haben. Wenn Sie mit einem Partner sprechen, glauben Sie nicht alles, was der sagt. Nicht, dass der lügt. Ich glaube gar nicht, dass der lügt. Nur jeder berichtet seine Perspektive und seine Perspektive ist eben nur ein Teil des Ganzen. Und wenn Sie wirklich helfen wollen, dann müssen Sie eben auch die andere Perspektive hören, weil da ist auch immer etwas drin. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, weil wir sehen immer nur unsere Seite. Wir spüren nur unsere Verletzungen und nicht die des anderen. Was in der Ehe regelmäßig passiert ist, dass wir den Eindruck haben, immer muss ich mich verändern und der andere nicht. Warum? Weil wir viel mehr merken, wie schwer Veränderung ist bei uns selbst. Denn es ist immer einfacher, beim anderen Veränderung einzufordern, als selbst welche zu praktizieren. Und deshalb haben wir den Eindruck, wir müssen mehr tun als der andere. Und der andere hat den Eindruck, er muss mehr tun als wir. Und ich gehe jetzt mal von der Ehe aus, wo beide einigermaßen sich bemühen, wo sie nicht aufeinander einschlagen. Es gibt ja noch andere Situationen. Also deshalb ist es unangenehm, wenn uns jemand sagt, du bist auch schuld für das Leid in der Welt. Und selbst wenn es nicht das eigene Leid ist, wenn wir genau hinschauen, dann sind wir eben auch schuld für das Leid bei anderen Menschen, was da ausgelöst wird. Manchmal bewusst, manchmal nehmen wir es mit in Kauf, manchmal unbewusst, aber auch wir sind mitschuldig. Und natürlich gibt es dann die großen Schuldigen, eben wie an Hitler, an Stalin, andere Leute, die dann gleich ganz von Millionen von Menschen Leiden ausgelöst haben. Aber ein Grund des Leidens auf der Erde hängt mit Gott gar nicht zusammen, sondern es ist menschengemacht. Und es ist menschengemacht, wir könnten ja sagen, warum greift Gott denn da nicht ein? Warum setzt er dem nicht einfach ein Ende? Und ich glaube, da gibt es mehrere Antworten. Die Hauptantwort, die wir in der Bibel finden, ist, dass Gott den Menschen als freies Gegenüber geschaffen hat. Als ein Mensch, der eigene Entscheidungen treffen kann und soll, denn Gott möchte Gemeinschaft mit einem Menschen, der freiwillig zu ihm Ja sagt. Und wenn man die Möglichkeit gibt, freiwillig Ja zu sagen, dann gibt es automatisch auch die Möglichkeit, freiwillig Nein zu sagen. Und zwar Nein zu den Ordnungen Gottes, zur Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt habe ich ja gesagt, Gott hat uns eine Leitlinie an die Hand gegeben, wo ich überzeugt bin, wenn alle Menschen danach leben würden, ein ganz großer Teil des Leidens, den wir hier auf der Erde erleben, gibt's nicht mehr. Aber das Leiden kommt, weil obwohl wir in unserem Gewissen und obwohl wir von Gott wissen, was richtig ist, tun wir es nicht. Und wir finden dann natürlich Entschuldigungen dafür, weil es schwer ist, damit zu leben, sich einzugestehen, ich bin mit Schuld an dem, was nicht in Ordnung läuft. Es ist immer leichter zu sagen, die anderen sind schuld. Überall, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Familie, überall. Aber da wird uns deutlich, wir sind mit daran beteiligt, Gott hat uns einen freien Willen gegeben, den freien Willen, das zu tun, was gut ist, und den freien Willen, genau das Gegenteil zu tun. Und häufig nutzen wir, und wenn nicht wir, dann viele andere Menschen diesen freien Willen aus, um das Falsche zu tun. Und ich hoffe, es ist verständlich, warum Gott diesen freien Willen dem Menschen gegeben hat. Diesen vollkommen freien Willen haben wir beispielsweise Tiere nicht. Tiere sind überwiegend instinktgesteuert und sie sind nicht so stark danach ausgerichtet, was sie frei entscheiden. Also zum Beispiel, wir haben zu Hause einen Hund. Bei diesem Hund, da weiß ich schon ungefähr, was der tut. Das ist immer ganz ähnlich. Also wenn ich zum Beispiel beim Essen bin, dann stellt er sich hin auf die Hinterbeine, so angewinkelt, und dann heißt es, er weiß, irgendwann hat er da mal was zu fressen bekommen. Ich muss zugeben, ich war derjenige, der das mit verursacht hat, und ja, war nicht ganz so gute Erziehung, muss ich ja zugeben. Nachdem er das einmal geschnallt hat, jetzt kommt er jedes Mal wieder, und so. Und manchmal finde ich das dann noch süß, Meine Frau sagt dann das in der Hinsicht, ja, Michael, warum machst du das, Und so, und dann, ja, und gut, aber ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Also der Hund leidet nicht, Ihm macht das dann Spaß und mir auch und so. Aber Tiere haben keinen freien Willen. Der Hamster hat keinen freien Willen, ob er das eine frisst oder das andere nicht. Der tut das instinktgeleitet. Menschen haben freien Willen, entsprechend ihrer Gefühle zu handeln oder auch dem entgegengesetzt. Und was ist der Hauptgrund, dass Gott das will? Der Hauptgrund ist Liebe. Wir alle wissen, dass die Grundbedingung für Liebe ist Freiheit. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Also, Sie können das ja gerne mal ausprobieren. Wie befriedigend ist es, wenn Sie Ihren Computer daraufhin programmieren, dass er Ihnen jeden Morgen, wenn Sie ihn anstellen, sagt, ich liebe dich. Das wäre ja was, Sie brauchen keinen Partner mehr. Mit dem Computer haben Sie weniger Ärger, zumindest meistens, wenn er funktioniert, Und so. Und dann kommt als Bildschirmschoner jedes Mal, wenn Sie ihn hochfahren, ich liebe dich. Fühlen Sie sich dann auch so emotional angenommen, emotional akzeptiert? Also, ich muss sagen, ich nicht. Genau, weil ich ja weiß, der sagt das ja nicht freiwillig, sondern der sagt das ja, weil ich ihn dazu gezwungen habe. Ich habe das einfach einprogrammiert. Stellen Sie sich mal vor, Sie programmieren ein, ich liebe dich, und dann morgen stellen Sie sich an, denken schon, und dann steht er plötzlich, ich hasse dich. Hey, was ist mit dem Computer los? Ja, dann würde ich zuerst denken, da hat jemand anders dran rumgeschrieben, weil der Computer ja keinen freien Willen hat. Und das merken wir genauso bei einem Partner. Wenn Sie einen Partner gewählt haben und gefragt haben, liebst du mich? Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich rede jetzt für die verheiratet sind, die anderen steht das ja nochmal bevor, aber wenn Sie dann den Partner fragen, ich liebe dich, dann ist ja das ganz Besondere daran, wir wissen eben nicht genau, wie er antwortet, wir hoffen natürlich, und wir wissen, der könnte eben auch sagen, nein. Und wenn er dann sagt, ja, ich liebe dich, dann ist das was ganz Besonderes, das empfinden wir auch so. Ich meine, Sie könnten ja die Alternative machen. Also dann gehen Sie eben auf eine Frau, die Sie jetzt heiraten wollen, zu und dann besorgen Sie sich vorher eine Pistole und dann sagen Sie, so, ey, sag, ich liebe dich, sonst Ende. Ja, und vielleicht wird sie dann sagen, ja. Nur, das ist dann nicht ganz so befriedigend, Weil sobald die Pistole weg ist, dann kann es auch seine Haut schnell ab, Und dann war das mit der Liebe nichts und so. Und dann sagen Sie, ja, Liebe ist eben nur, hat eine Bedeutung, weil wir frei sind, zu entscheiden, ja oder nein. Deshalb schätzen wir das, deshalb mögen wir das. Gezwungene Aussagen, die schätzt keiner von uns, weil wir wissen, Das ist ja gar nicht ernst gemeint. Da steckt ja nichts dahinter. Und genauso ist bei Gott auch. Gott will eine Liebesbeziehung zum Menschen, das heißt auch zu uns. Und da lässt er uns die Freiheit, zu seiner Ordnung Ja zu sagen und zu seinem Angebot an uns oder es eben genau nicht zu tun. Ich habe schon mit einigen Menschen gesprochen, die haben mir gesagt, ja Michael, das sehe ich ja ein, aber Gott könnte das ja klug machen. Er lässt nämlich die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen, aber er verhindert die negativen Auswirkungen dieser Entscheidung. Also das heißt, er lässt die Freiheit zu lügen, aber er verhindert die negativen Auswirkungen. Er lässt die Entscheidung, einen Krieg zu führen, aber er verhindert die negativen Auswirkungen. Nun ist nur die Frage, wie soll das funktionieren? Ich meine, stellen Sie sich mal vor, Sie wollen lügen und Lüge schadet ja jemandem, nämlich der, dem Sie hört, dem Sie das sagen oder schreiben. Und sobald Sie das sagen wollen, bleibt Ihnen das Wort im Hals stecken, weil ja Gott verhindert, dass das ausgesprochen wird. Oder Sie wollen jemanden beschimpfen. Nicht? Und sobald Sie den anderen beschimpfen wollen, bleibt Ihnen das im Hals stecken. Sie reißen den Mund auf und der andere lächelt nicht, noch zurück und so und Sie sind dann da. Sie merken, wer würde denn noch versuchen, auf den anderen zu schimpfen? Ja, keiner. Das wäre ja ein Witz, wenn Sie wissen, das geht gar nicht. Das wäre so ähnlich, als wenn ich Ihnen sagen würde, wann haben Sie das letzte Mal probiert zu fliegen? Also so, einfach mit den Händen. Da würden Sie mich wahrscheinlich dumm anschauen und sagen, wieso, das geht doch gar nicht. Ja genau, das ist das Problem. Da sage ich nicht, Sie haben vollkommen freie Entscheidung, mit den Händen zu fliegen oder nicht. Da würde man sagen, ja, was für ein Blödsinn, wenn ich das nicht kann, wieso soll ich mich dafür entscheiden? Und genauso ist das auch mit allen anderen Entscheidungen, die Gott offen lässt. Wenn Gott eine Entscheidung offen lässt, tu das, was ich dir sage, oder tu es nicht, und wir haben nicht die Möglichkeit, es zu tun, dann erübrigt sich die Entscheidung. Das ist gar keine Entscheidung. Das wäre so ähnlich, als wenn ich jemanden im Gefängnis besuche und den Katalog für Urlaubsreisen mitnehme und sage, du kannst ganz frei aussuchen, wo du hinfahren willst. Aber das Gitter bleibt geschlossen. Und dann würde er wahrscheinlich auch sagen, ja, so vielen Dank. Nicht? Also ich kann mich frei entscheiden, will ich jetzt nach Mallorca oder will ich da eben doch eher auf die Nordseeinseln oder so. Aber ich bleib drin, weil ich kann mich zwar entscheiden, aber ich kann es nicht machen. Dann merkt man, das ist Unsinn. Eine wirkliche Freiheit gibt es nur dann, wenn wir das auch tun können. Und was wir tun können, hat eben Konsequenzen für uns und auch für andere Menschen. Und weil Gott es ernst nimmt mit der Freiheit, die er uns gegeben hat, lässt er uns auch die Möglichkeit, das Böse zu tun für andere Menschen. Und nicht nur für uns, auch für den anderen. Gott lässt das zu, weil er dieses hohe Gut einer Liebesgemeinschaft, eines Ja's zu Gott gelten lassen will. Das ist eine Antwort auf Leiden. Nicht die einzige eine. Wenn Sie jetzt sagen, ja, aber da gibt's doch das und das und das Leiden, dann stimme ich Ihnen zu. Das ist noch nicht die ganze Antwort. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich werde verschiedene Antworten geben und alle sind eine Teilantwort und manche sind dann auch eine überwiegende Antwort auf bestimmte Formen des Leidens. Bei den Menschen, die Gott sehr schnell das Leid unterschieben und vorwerfen, da möchte ich auch noch zwei Dinge dazu sagen, und zwar zumindest zur Ehrlichkeit mahnen. Zur Ehrlichkeit mahnen, auf der einen Sicht, wenn man Gott zu schnell die Vorwürfe für das eigene Leid gibt, dann würde ich auffordern, wenn man ehrlich ist, dann darf man das nur dann tun, wenn man vorher Gott auch ordentlich Danke gesagt hat für das, was er einem im eigenen Leben alles geschenkt hat. Das ist doch klar, oder? Denn wenn es einen Gott gibt, kann ich doch schlecht alles, was gut gelaufen ist in meinem Leben, auf mein Konto schreiben und alles, was schlecht gelaufen ist, auf das Konto Gottes. Das ist doch ungerecht, oder? Denn wenn es einen Gott gibt und ich für das Böse verantwortlich mache, dann muss ich ihn auch verantwortlich machen für das Gute, was mir in meinem Leben geschehen ist. Und deshalb würde ich jeden auffordern, der zu schnell Gott Vorwürfe macht für das Böse, dann wenigstens ehrlich zu sein, auch Gott gegenüber ehrlich, wenn ich ihm Vorwürfe mache, ihm auch all das anzulasten, was in meinem Leben am Guten geschehen ist. Also ich hoffe, die Sache ist klar, denn also für mich ist die Sache klar, es ist nicht richtig, immer nur das Böse. Das wäre wie beim Ehepartner, wenn ich wieder das Beispiel nehme, wenn Sie Ihrem Ehepartner jetzt immer nur vorwerfen, was er falsch gemacht hat, sondern das bist du, alles machst du falsch. Das ist auch ungerecht, oder? Also wenn Sie gerecht sein müssen, dann müssen Sie auch sagen, okay, das hast du aber super gemacht und das ist auch gut. Das ist ja häufig eine Sache, wo ihr auch schief läuft. Ich will nur noch das Negative nennen und das Positive als selbstverständlich nehmen. Und dann der andere den Eindruck hat, alles mache ich falsch. Immer nur hast du was gegen mich. Und manchmal stimmt das ja sogar, weil wir uns an das Gute gewöhnt haben. Und das ist falsch bei der Ehe und das ist auch falsch bei Gott. Wenn wir Gott vorwerfen, das können wir ja tun, bei manchen Sachen zumindest, die wir nicht selbst verantwortet haben, dann sollten wir das nur dann tun, wenn wir gleichzeitig auch Gott Danke sagen für das, was wir Positives erlebt haben. Es ist keine gerechte Rechnung, dem anderen nur das Böse anzulasten und alles Gute auf unsere eigene Rechnung zu nehmen. Auch das ist ein Teil der Antwort, die wir dabei brauchen, wenn wir über das Leid nachdenken. Wenn wir Gott nach dem Leid beurteilen oder ihm das Leid vorwerfen, dann müssen wir uns auch eine andere unangenehme Frage stellen, nämlich die Frage, ob sich denn Gott je für das Leid, für das Glück in unserem Leben verpflichtet hat. Also das heißt, welches Anrecht haben wir denn darauf, von Gott Glück einzuklagen? Und das ist etwas, viele Menschen haben den Eindruck, das ist doch vollkommen selbstverständlich Gottes Job. Dafür ist er ja da. Also wofür ist Gott denn sonst da, wenn nicht dafür, mein Leben in geraden Bahnen verlaufen zu lassen und glücklich zu machen? Man kann diese Auffassung vertreten. Das ist dann allerdings nicht der Glaube an den Gott, der in der Bibel ist. Auch nicht der, dem Islam ist, Buddhismus, Hinduismus, sonst irgendwas. Denn Gott ist Gott. Gott ist nicht unser Dienstleister, der dafür da ist, damit in unserem Leben alles glatt läuft. Den gibt es eben nicht. Und auch in der Bibel hat sich Gott nie verpflichtet, all unser Leiden wegzunehmen oder zu neutralisieren. Also von daher ist auch unser Anrecht, das einzufordern oder beleidigt zu sein, wenn es nicht stattfindet, auf tönernen Füßen. Übrigens irdisch ja genauso. Sie würden ja auch nicht zu ihrem Nachbarn gehen und sagen, warum bin ich so unglücklich? Warum geht es mir so schlecht? Sie sind daran schuld. Der würde ja auch komisch schauen, nicht? Im Grunde genommen ist es dasselbe. Das ist wieder, warum mache ich dann Gott die Vorwürfe? Das kann ich ja nur tun, wenn ich ein Anrecht darauf habe, dass Gott das Glück verbirgt, weil er es mir versprochen hat. Oder aus sonst irgendeinem Grund. Aber dieses Anrecht gibt es zumindest nach all den Religionen, die es auf der Erde gibt, nicht. Und in der Realität ja offensichtlich auch nicht. Denn ich kenne keinen, der je mit einem Gott aus irgendeiner anderen Religion gestritten hätte und er sagt, okay, jetzt habe ich mich verpflichtet, geht alles gut. Das gibt es nicht. Sondern der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der ja eingreift in unserem Leben, aber der uns kein Recht gegeben hat, was wir einklagen können auf ewige Glückseligkeit. Das nicht. Es gibt sogar manche Menschen, die sagen, ja gut, und das ist ein Recht, auf das wir sehr vorsichtig sein sollten. Gott, ich fordere ein, dass du mich so behandelst, wie ich selbst bin, was ich wert bin, was mir zusteht. Manche tun das. Manche haben eben von sich selbst ein etwas verschobenen Eindruck. Ich muss sagen, ich bin manchmal wirklich sehr stark beeindruckt oder ich weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll. Ab und zu in meinem Leben habe ich Menschen getroffen, die mir gesagt haben, also Michael oder Herr Kotsch, ich habe in meinem Leben noch nie etwas falsch gemacht. Ja, und die sagen dann, eben deshalb ist ja klar, ich habe alles richtig gemacht, deshalb muss Gott mich segnen und es gut mit mir meinen. Ich bin dann immer etwas sprachlos im ersten Moment, weil mir geht es gar nicht so. Mir fallen sofort einige Sachen ein, die ich falsch gemacht habe. Und aus der Sicht Gottes, zumindest des biblischen Gottes, ist es ganz eindeutig, da sind wir alle schuldig. Keiner von uns hat wirklich alles richtig gemacht. Und es ist nicht nur so, dass das um Kleinigkeiten geht. Wenn wir meinen, wir haben alles richtig gemacht, dann meistens nur, weil wir selbst einen Katalog von richtig und falsch zusammengestellt haben, der meistens sehr kurz und klein ist. Und zumeist betrifft er nur die Dinge, die uns keine große Mühe machen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt einen Katalog aufstellen würde, dann würde ich da vielleicht reinnehmen, niemanden ermorden. Da kann ich ehrlich sagen, ich habe bisher in meinem Leben niemanden ermordet. Ne? Also deshalb, ich bin ein guter Mensch. Oder ich könnte sagen, keine Bank überfallen. Ich kann ehrlich sagen, ich habe bisher noch keine Bank überfallen. Kein Terroranschlag machen. Habe ich bisher auch nicht gemacht. Und dann kann ich zu Gott kommen und sagen, siehst du Gott, ich bin ein guter Mensch. Ich habe bisher noch nie was falsch gemacht. Wenn ich allerdings die Maßstäbe der Bibel sehe, und die sind absolut, was Gut und Böse angeht, dann sehen wir alle schlecht aus. Weshalb wir auch in der Bibel lesen, im Römerbrief im Neuen Testament, da steht, es gibt keinen Menschen, der gerecht ist, auch nicht ein. Häufig beruht das lediglich auf der Auffassung, dass wir meinen, wir sind ja nicht schlechter als der Durchschnitt. Oder manchmal vielleicht, wir sind etwas besser als der Durchschnitt. Manchmal sind wir etwas gnädiger mit uns als mit den anderen Menschen und mit unseren Fehlern gnädiger als mit den Fehlern der anderen. Wenn wirklich jemand darum betet, Gott, ich möchte so behandelt werden, wie es mir zusteht, dann seien Sie vorsichtig. Denn wenn Sie das fordern, dann werden Sie sehr viel Leid auf sich herunterbitten. Denn das, was uns zusteht, ist eher noch viel mehr Leid als das, was wir haben, und zwar egal wer von uns. Denn in der Bibel lesen wir ganz deutlich, eigentlich dadurch, dass wir gegen Gott opponieren, dass wir seine Gebote überschreiten, wenn sie mal eine ganze Liste bekommen würden von den Dingen, die sie falsch gemacht haben im Leben, das wäre erschüttert, niederschmettert. Und wenn Gott uns für all diese Sachen bestrafen würde, weil wir es verdienen, dann sehen wir ganz schön schlecht aus. Und für das Gute muss es ja nicht gleich Belohnung geben. Das ist im Leben ja nirgends so. Oder machen Sie das etwa? Oder macht das beispielsweise die Polizei, die Sie kennen? Ich weiß nicht, ob Sie heute bei Rot an der Ampel stehen geblieben sind. Stand da ein Polizist, der da gleich 10 Euro verteilt hat? Danke, dass Sie bei Rot stehen geblieben sind. Das wäre ja was, ich würde reich werden dadurch. Denn meistens bleibe ich bei Rot stehen. Jetzt kommt ja gleich die Frage, ja meistens und dann, sonst? Ne? Ja, also ich hoffe, ich versuche es immer zu tun. Ne? Versuche das immer zu tun. Aber wenn man bei Rot rüberfährt und dann erwischt einer, der, dann muss man bezahlen. Da könnten Sie auch den Polizist sagen, also Polizist, der ist aber ungerecht. Also gut, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, dann will ich 10 Euro, dann bezahle ich auch Geld, wenn ich da drüber fahre. Ne? Manche denken, das, was bei der Erde nicht funktioniert, bei den Polizei nicht funktioniert, das funktioniert bei Gott. Nicht? Also bei Gott, okay, dadurch, dass ich was Böses nicht tue, deshalb werde ich schon belohnt. Nein, viele Sachen sind aus Gottes Sicht selbstverständlich. Und trotzdem gibt es aus Gottes Sicht eine Strafe für das, was wir falsch gemacht haben. Und das ist in unserem täglichen Leben genauso. Das ist immer so. Wir würden einen Fehler machen und es geht schief. Und das ist bei ganz vielen Dingen im Leben so. Also wir können 10-mal zu einem Menschen nett sein und beim 11-mal erschießen wir ihn. Ja, dann ist das eben schlimm. Das ist radikal. Aber genauso geht es auch, den anderen zu verletzen oder sonst irgendwas. Also ich meine jetzt verbal zu verletzen. Also diese Bitte, Gott, gib mir das, was ich verdiene, da sollte man sich doppelt und dreifach überlegen, weil ich glaube, in der Realität geht Gott, egal wie viel Leiden wir erleben, mit uns noch viel gnädiger um, als das, was wir aus seiner Sicht eigentlich verdienen. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns selbst etwas vormachen und uns für wahnsinnig lieb und nett halten und unsere eigenen Fehler ausblenden, ja, dann mag das dazu führen, dass wir sagen, wir sind ungerecht behandelt. Aber wenn wir sehen, dass da viele Fehler sind, dann müssten wir eigentlich manchmal die Frage stellen, Gott, warum geht's mir eigentlich so gut? Und damit meine ich jetzt nicht, dass es irgendwelche Probleme nicht gibt. Ich habe in meinem Leben schon zahlreiche Probleme gehabt, und zwar von allem. Zwischenmenschliche Probleme, gesundheitliche Probleme, finanzielle Probleme und so weiter und so weiter. Und bei vielen von uns wird es ja nicht anders gehen. Wenn wir uns hier alle so lieb und nett und gestriegelt sehen, dann sieht das ja alles in Ordnung aus. Aber wenn ich mit vielen Einzelnen spreche, dann würden mir manche sagen, von ihrem Unglück und Leiden, was sie schon erlebt haben. Natürlich. Ja, ich weiß nicht, ob sie mit mir tauschen wollen. Beispielsweise war ich mit Krebs im Krankenhaus. Ein Dreivierteljahr, mehrere Operationen, 3 durchgängige Chemotherapie, die Angst davon, vielleicht sterben zu müssen, das war nicht angenehm. Und ich kann Ihnen noch von anderen Sachen erzählen, die ich in meinem Leben erfahren habe. Das ist Leiden. Und das kann bis ans Ende der eigenen Kraft führen, dass man da nicht mehr weiter weiß in solchen Situationen. Und solches Leiden kann uns zustoßen. Und trotzdem ist es so, dass ich in meinem Leben auch vieles erlebt habe, wo Gott mich beschenkt hat. Mein Leben war nicht nur Leiden, trotz vielem Leiden, was da und dort gewesen war, von Kindheit an bis in die Gegenwart hinein. Also ich hätte gar kein Problem, wenn es jetzt darum geht, hier so einen Wettbewerb des Leidens auszuschreiben, ihn eine ganze Latte zu nennen, und möglicherweise sind Leute mit noch mehr Leiden da, kann schon sein, aber ich glaube, ich hätte schon einiges zu erzählen. Nur darum geht es ja hier gar nicht. Sondern es geht eben darum, die andere Seite zu sehen. Ich muss sagen, trotz all dem Leiden, was ich erlebt habe, war da auch vieles, vieles, wo ich eingestehen muss, da bin ich beschenkt. Das ist gut gelaufen. Nun, es gibt auch noch ganz andere Antworten auf das Leiden. Manchmal, und ich habe das vorhin schon mit dem Beispiel der Kinder gesagt, ist Leiden nämlich dafür da, um etwas bei uns zu erreichen, etwas Positives. Und dann ist, wenn Gott tatsächlich hinter dem Leiden steht, das eine gute Absicht, weil er etwas Gutes in uns bewirken will und es leider nur diesen Weg über das Leiden gibt. Was meine ich damit? Damit meine ich beispielsweise, dass bestimmte Charaktereigenschaften, die Gott und wir selbst als sehr wertvoll ansehen, eben nicht anders zu erreichen sind als durch Leiden. Beispielsweise, wie bitte sehr wollen Sie Geduld lernen? Also, ich lerne Geduld beispielsweise in den letzten Jahren sehr intensiv durch meine Kinder in der Pubertät und jetzt langsam darüber hinaus. Manchmal lerne ich dann jeden Tag Geduld. Manchmal würde ich gern aus der Haut fahren, so geht das ja gar nicht. Und dann muss ich Geduld lernen. Und vielleicht gibt's irgendjemanden anders, der Ihnen im Wege steht oder Probleme bereitet, und haben Sie es schon mal aus der Perspektive betrachtet, dass es möglicherweise ein Weg ist, dass Gott in Ihrem Leben wertvolle Charakterzüge formen und erreichen will und Sie leider nur auf diesem Weg erreichbar sind. Die Leute, die sich für am geduldigsten halten, aber deren Geduld noch nie erprobt worden sind, die haben doch meistens gar keine Ahnung, was Geduld überhaupt ist. Natürlich, wenn sie alleine leben und mit wenig Leuten Konflikte haben, dann ist es leicht, geduldig zu sein. Geduld lernen wir erst dann, wenn uns Leute wirklich auf die Nerven fallen. Und dann können wir sie entwickeln. Friedfertigkeit, wo erreichen wir die? Naja, wenn wir eben mit Unfrieden zu tun haben. Genauso ist das auch eben bei Liebe, bei Hoffnung, bei Langmut und so weiter und so weiter. Vergebungsbereitschaft ist etwas Positives. Wo zeigt sich Vergebungsbereitschaft? Da, wo wir vergeben müssen. Oder Demut ist etwas Positives aus der Sicht Gottes. Also Demut als Gegensatz zu Stolz, Hochmut und so weiter. Aber Demut müssen wir auch lernen, sonst ist meistens auch nicht angeboren. Und all diese Eigenschaften, die will Gott in unserem Leben erreichen, und zwar dauerhaft, nicht nur kurzfristig. Und deshalb, obwohl es Gott leid tut, mutet er uns manchmal eine gewisse Form des Leidens zu, ein gewisses Quantum, weil er hofft, dass wir auf diesem Weg weiterkommen, was unsere Persönlichkeit erreicht. Und übrigens, um das deutlich zu machen, wir machen es ja ähnlich mit unseren Kindern. Oder an der Schule wird es ähnlich gemacht. Also gerade Schüler in der Pubertät empfinden überhaupt die Zumutung, eine Schule besuchen zu müssen, häufig als Leiden. Also zumindest ging es unseren Kindern manchmal so, nicht? Warum muss ich Englisch lernen? Ich brauche nie in meinem Leben Englisch. Englisch ist so mühsam. Warum ist das so kompliziert? Ja gut, aber jetzt können wir ja sagen, ist Englisch können etwas Positives? Da würden die meisten von uns als Erwachsene wahrscheinlich sagen, ja klar, habe ich schon häufig gebraucht. Ich würde es zumindest sagen. Aber bei den meisten Kindern geht Englischlernen nicht ohne eine gewisse Form des Leidens. Und die müssen wir gar nicht besonders schwierig machen, weil einfach Lernen häufig Leiden ist. Denn zumindest Lernen ist meistens schwieriger als Computerspielen, oder? Und deshalb sagt man ja, wenn ich jetzt Computerspiel und Englischlernen vor Augen habe, dann ist das, was mir weniger Probleme bereitet, ist dann das, was gut ist, und das andere empfinde ich schon als Leiden. Hier sagen Sie vielleicht diese Kleinigkeit und so weiter. Es geht auch für viele andere Sachen. Wollen Sie beispielsweise bei der Olympiade im Marathonlauf mitlaufen? Da würde ich Sie fragen, meinen Sie, dass das ohne Leiden funktionieren wird? Na, dann probieren Sie mal den ersten Lauf. 10 Kilometer, müssen nicht gleich 30 sein. Dann werden Sie danach im Normalfall, wenn Sie ein normaler Mensch sind, also nicht schon vollkommen durchtrainiert, werden Sie danach leiden. Manche werden schon nach 2 Kilometern leiden. Die Seitenstiche fangen an, der Atem geht nur noch rasselnd, man muss sich überwinden und dann liegt man abends im Bett und alles tut weh. Ja, aber wenn Sie das Ziel nicht erreichen, wenn Sie das Ziel erreichen wollen, gibt es keinen anderen Weg als das des Trainings, des Übens, des Lernens, des Ausprobierens. Und insofern, manchmal ist das Leiden für uns etwas, ein notwendiger Zwischenschritt, um ein positives Ziel zu erreichen, was Gott von möchte, dass wir es erreichen können. Noch eine andere Antwort. Ich sage ja, wo es sind verschiedene Antworten. Nicht jede der Antworten trifft auf jede Form des Leidens zu, sage ich hier nochmal deutlich. Eine andere Antwort, die auf manche Form des Leidens zutrifft, ist die, dass Gott uns durch Leiden zum Nachdenken bringt und abhält von einem falschen Weg, auf dem wir uns befinden. Manchmal ist das so. Ein Beispiel, was mir da aus frühester Kindheit in Erinnerung ist, wir waren zu Hause als Kinder, es war Sonntagmorgen und wir wollten jetzt unseren Eltern eine Freude machen und das Frühstück vorbereiten. Das haben wir auch getan und ich war unter anderem für das Brotschneiden verantwortlich. Die Eltern waren noch im Bett. Meine Eltern hatten damals so eine Brotmaschine, die man mit der Hand bedient. Also man kurbelte dann nicht so und dann war da so eine Säge und dann hat man da gesägt. Das habe ich dann auch getan. Bis ich plötzlich gemerkt habe, mein Daumen tut mir weh. Warum? Ich habe schön gemacht und dann plötzlich in den Daumen angesägt. Das war Leiden erstmal. Ich meine, kein schweres Leiden. Das war ja auch nicht so schlimm. Ich habe dann, war meine Eltern nicht ganz so froh, überall im Flur dann das Blut verteilt, nicht? Dann gelaufen so, nicht? Oh, nicht? Und dann überall hat das geblutet und so. Und war nicht so schlimm. Sie sehen ja, der Damm ist noch dran. Aber immerhin, was ich dadurch als das Beispiel sagen will, warum habe ich denn aufgehört zu sägen? Weil es wehgetan hat. Hätte es nicht wehgetan, es gibt ja auch Krankheiten, dass Menschen Schmerzen nicht empfinden können. Ganz schlimm. Da stirbt man dran. Weil manchmal ist Schmerz und Leid ein Warnsignal. Vorsicht, hier nicht weiter. Pass auf, das wird gefährlich. Und genauso ist es, dass Gott manchmal Leid in unserem Leben als körperliche Schmerzen, aber auch bei Eingriffen unsere Lebensführung macht, weil er uns hindern will, unser Leben ganz an die Wand zu fahren, kaputt zu machen. Ich habe manche Menschen erlebt, die erst nach solch einem Haltesignal neu darüber nachgedacht haben, wo ist ihr Platz im Leben. Dass sie in der Ehe was verändern müssen, bevor die Ehe nun ganz am Ende war und den Bach abgegangen ist. Dass sie am Arbeitsplatz was verändern müssen, ehe es eben ganz zu spät war. Da war nochmal ein Schmerz, ein Haltesignal. Ich erinnere mich hier an einen Manager einer Firma, mit dem ich gesprochen habe, der sagte mir: Michael, ich war richtig dankbar für mein Burnout. Weil ich habe nicht mehr gesehen, in welche Richtung ich laufe, und ich habe nicht mehr gesehen, wie ich meine Familie kaputt mache, und durch den Burnout bin ich zum Nachdenken gekommen. Ich habe Leute getroffen, die dankbar waren für ihren Herzinfarkt, und das war auch keine Freude. Habe dem gesagt, jetzt habe ich nochmal ganz neu angefangen. Ich habe neue Prioritäten gesetzt. Ich habe gemerkt, wie mein Beruf mich so gefangen genommen hat, dass ich für alles andere gar keinen Blick mehr gehabt habe. Ich habe Leute erlebt, die erst begonnen haben, nach Gott zu fragen, nachdem ihrem Leben alles schiefgegangen ist. Warum? Weil wir als Menschen eben dahin tendieren, solange alles gut läuft, ja, dann muss ich ja nichts verändern. Dann ist alles in Ordnung. Aber vielleicht ist es eben nicht in Ordnung. Und weil Gott uns liebt, setzt er uns irgendwelche Schmerzsignale. Da erinnere ich mich an einen jungen Mann, mit dem ich jetzt gerade Anfang des Monats in Israel gewesen war, habe ich eine Reise nach Israel organisiert und dann ist er mitgefahren und hatte mir erzählt, wie es in seinem Leben war. Er ist jung aufgewachsen, war relativ erfolgreich, arbeitet in einer eigenen Firma, hat auch genügend Geld verdient, hat dann geheiratet, lief alles ganz gut, Party jedes Wochenende und so. Und dann fing plötzlich Leiden an, gesundheitliches Leiden. Und er sagte mir dann: Michael, du glaubst es ja nicht, ich bin ja dankbar Gott für das Leiden. Hätte er mir das jetzt nicht gezeigt und ich hätte mein Leben weitergeführt, ich hätte mich selbst kaputt gemacht. Weil er sagt, schon jetzt hat er gesundheitliche Einschränkungen von seinem Partyleben, von seinem häufig sehr oberflächlichen Leben. Die Ehe hatte darunter gelitten. Und da sagt er, ich bin dankbar, dass Gott mir dieses Leiden gegeben hat. Und das war mehrjähriges Leiden. Zum Teil hat er jetzt noch damit zu tun, weil es mich zum Nachdenken und zum Umsteuern in meinem Leben geführt hat. Auch das ist ein Aspekt des Leidens, dass wir, wenn wir nach dem Leiden fragen, nicht nur danach fragen, macht es möglichst schnell zu Ende, sondern vielleicht auch manchmal danach suchen, gibt es da etwas, wo es jetzt ein Anlass wäre, dieses Schmerzsignal bringt mich dazu, etwas umzusteuern, etwas zu verändern. Auch das ist eine mögliche Antwort manchmal nach dem Schmerz, den wir in unserem Leben empfinden, nach dem Leiden, was wir haben. Das sind jetzt verschiedene Versuche einer Antwort. Ich sage nur Versuche. Das erklärt nicht alles. Und manchmal können wir auch gar nicht ganz deutlich sagen, welcher Grund denn jetzt der eigentliche ist. Ich möchte allerdings jetzt auch noch auf ganz andersartige Antworten zu sprechen kommen. Nämlich die Antwort, dass ich prinzipiell davon ausgehe, dass Gott in vielen Fällen das Leiden, was wir erleben oder was andere erleben, eigentlich gar nicht will. Denn in der Bibel wird uns berichtet, dass es nicht nur Gott gibt, der zu entscheiden hat, sondern dass Gott auch einen Gegenspieler hat, den die Bibel dann Teufel nennt. Und ganz vieles von dem, was uns in der Bibel berichtet wird und was wir heute erleben, das ist nicht Gott, der dahinter steht, sondern es ist das, was der Bibel sagt, der Gegenspieler Gottes, der Teufel, der Menschen zerstören und machen will und kaputt machen will. Wir sehen das häufig, da begegnen Menschen Jesus. Und Jesus befreit diesen Menschen von Leiden und Krankheit und dann wird uns beschrieben, dass dieser Leiden und Krankheit eben gerade aus dieser gegengöttlichen Macht des Teufels entstanden ist. Der Teufel wird als großer Durcheinanderbringer in der Bibel beschrieben. Nur nicht als jemand, der da mit Hörnern auf dem Kopf und Schwefeldampf aus dem Mund erscheint, nein, sondern mehr als jemand, der ähnlich wie Gott auftritt. An einigen Stellen wird er als Engel des Lichts beschrieben, zumindest tritt er so auf. Er ist eher jemand, der verspricht es, den Menschen gut zu machen, aber der gegen Gott und seine Maßstäbe ist, der die Menschen verführen will, kaputt machen will. Manchmal merken wir das ja in unseren eigenen Inneren, dass da verschiedene Stimmen sind. Einmal die Stimme, könnten wir sagen, Gottes, die uns dazu ermahnt, das Richtige und Gute zu tun. Und dann meinen wir, eine Stimme zu hören, die sagt, naja, brauchst du doch nicht machen. Alle anderen machen es doch genauso. Und ein bisschen, oder die unseren Hass aufstößt, so etwas zum Beispiel. Und da müssen wir sehen, das ist auch eine Realität, die die Bibel sagt. Vieles des Leiden auf der Erde ist dadurch verursacht, dass der Gegenspieler Gottes den Menschen kaputt machen will und Leiden machen will, dass er ihn quälen will. Und Gott hat einen gewissen Freiraum dort eingeräumt. Aber er ist nicht derjenige, der verantwortlich ist. Das, was wir auch sehen müssen, dass Gott häufig, oder nicht, dass Gott häufig, dass Gott gesagt hat, dass er alles Unrecht und alles Leiden, was wir hier erleben, einmal wieder gut machen wird. Dass er die Menschen zur Rechenschaft ziehen wird, die hier andere leiden ließen. Und auch das müssen wir vor Augen haben. Die Bibel sagt uns deutlich, hier mit diesem momentanen Leiden ist nicht alles zu Ende, sondern da, wo Menschen Leiden verursacht haben, da werden sie zur Rechenschaft gezogen. Doch manchmal kann das zumindest ein innerlicher Trost sein. Wenn wir uns solche Massenmörder vor Augen führen wie Mao Zedong oder wie Hitler, die, soweit Historiker uns sagen, jeweils für 60 bis 70 Millionen Tote verantwortlich sind und viel, viel mehr Leid, dann müssen wir sagen, das ist schlimm. Aber vielleicht kann es eine kleine Hilfe zu sein, das wird nicht ungesühnt bleiben. Gott greift ein. Manchmal greift er ja sogar hier irdisch ein und beendet irgendein Unrechtsregime. Es ist ja auch so, dass selbst irdische Diktatoren und solche Leute nicht ewig regieren können und ihre Morde fortführen können, sondern dass Gott manchmal eingreift und dem ein Ende setzt, dass Gott manchmal eingreift und auch Leiden ein Ende setzt. Ich habe auch erlebt in anderen Situationen, wie Gott auf Gebet geantwortet hat und Krankheit beendet hat. Es ist nicht nur so, dass Gott zuschaut, sondern Gott wird am Ende diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die für viel Leid verantwortlich sind, und auch Gott greift häufig hier auf der Erde schon ein, um Leiden zu beenden. Nicht immer, das stimmt. Und manchmal denken wir vielleicht viel zu selten. Und vielleicht stimmt das auch, zumindest aus unserer Perspektive. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Gott häufig eingreift. Und da gibt es viele Beispiele, die ich selbst kenne, aus meinem Leben und aus dem Leben der Menschen, mit denen ich zu tun habe, wo Gott auf Gebet antwortet und Leiden verhindert, beendet, ausgleicht, Kraft im Leiden gibt. Auch das sollten wir im Blick behalten. Wir sollten auch im Blick behalten, dass Gott keiner ist, der sich zurücklehnt im Himmel und ihm gleichgültig ist, wie es uns geht, sondern einer, der selbst Leiden erlebt hat. Das ist ja gerade das, was uns die Bibel beschreibt, dass Gott sich nicht zu schade war, Mensch zu werden und so viel Leid zu erleben, wie wahrscheinlich wenige von uns in unserem Leben erleben werden. Das ist ja das, was wir im Neuen Testament lesen. Gott wurde Mensch und wohnte hier, und diesen Menschen nennen wir Jesus Christus. Und Jesus Christus, wenn wir dessen Leben anschauen, war das relativ viel mit Leiden behaftet. Schon kurz nachdem er geboren worden ist, sollte er umgebracht werden. Seine Eltern mussten dann als Asylbewerber ins Ausland fliehen. Und wir wissen, dass unbedingt Asyl im Ausland nicht unbedingt die angenehmste Art und Weise ist zu leben. In späteren Jahren gehörte er zu den Ärmsten in Israel. Wir wissen das, er lebt in einer Region, die arm war. Wir wissen das, als Maria und Josef dann ein Opfer im Tempel bringen sollen, dann bringen sie ein Armenopfer, weil sie nicht mehr Geld haben für dieses Armenopfer. Und als er dann groß wird und den Menschen nur Gutes tut, am Ende seines Lebens, als man nach Zeugen sucht, was er dem Böses getan hat, findet man keinen einzigen. Er tut den Menschen nur Gutes, und was erlebt er dafür? Dass man ihn verachtet, dass man ihn schlägt, dass man ihn belügt, dass man ihn verrät, dass man ihn foltert, dass man ihn am Ende des Lebens unschuldig ans Kreuz schlägt und grausam tötet. Das ist ja Gott, der da leidet. Also, wir dürfen nicht den Eindruck haben, Gott ist jemand, der aus Entfernung zuschaut und ihm das gleich ist. Gott ist einer, der weiß, was Leiden bedeutet und der mitleidet, der auch an unserer Seite leidet. Und manchmal ist ja schon das eine Perspektive, die weiterhilft, wo wir merken, wir sind eben nicht ganz alleine, sondern da ist einer an unserer Seite, der weiß, wie es uns geht, zu dem wir kommen können, mit dem wir das teilen können und der mitleidet daran. Und jetzt sagen Sie, ja, warum greift er denn da nicht ein? Und hier wäre wahrscheinlich die Antwort Gottes, in manchen Fällen, nicht in allen Fällen, in manchen Fällen wäre das, ja, ich greife noch ein, aber noch nicht. Und die Gründe können verschieden sein, warum er da auch nicht eingreift. Ich habe einige schon genannt. Wir wissen sie nicht immer, weil wir ja nicht die Perspektive Gottes haben. Genauso wie wir manchmal unseren Kindern Dinge zumuten und sie sagen auch, ja, wieso denn jetzt noch so lange, warum nicht eher? Und ja, manchmal sehen die Kinder das nicht und manchmal sind wir wie Kinder Gott gegenüber und wir sehen nicht, warum ein Leid denn noch länger geht, als wir es erleben. Und ein Grund kann beispielsweise sein, weil wir häufig Gott im Leiden stärker erleben als ohne Leid. Weil wir manchmal auch eher den Blick haben auf die Dinge, die uns glücklich machen, wenn wir eine Phase des Leidens haben, aber wenn wir es nicht haben. Das ist ja das Fatale, eigentlich das ganz Komische in unserem Leben, dass wir uns über die Sachen, die gut sind, meistens nicht freuen, weil wir uns zu sehr daran gewöhnt haben. Also, ich weiß nicht, wie dankbar Sie wirklich sind, wenn Sie einen reich gedeckten Essenstisch haben. Also gut, formal bin ich auch dankbar. Real nehme ich es häufig als ganz gewöhnlich und selbstverständlich hin. Wie dankbar bin ich jeden Tag, dass ich keine Zahnschmerzen habe? So gut wie nie. Außer ich hatte gerade welche und war beim Zahnarzt und sie waren weg. Und jetzt könnte ich viele, viele andere Sachen mitnennen. Ich war schon in einigen armen Ländern der Welt. Im letzten Jahr für einige Wochen in Indien. Und nachdem ich da gewesen bin, habe ich manche Dinge in Deutschland mit anderen Augen gesehen. Weil ich da Menschen getroffen habe, denen es deutlich schlechter geht als jedem von uns. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass Gott uns noch eine Zeit lang Leiden zumutet, damit wir einen realistischeren Blick für unser Leben haben und für das, was wir alles Positives erleben und haben. Und das tut uns gut. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon mal bei Ihren Kindern überlegt haben, ich weiß ja nicht, ob nur bei meinen Kindern ab und zu mal Diskussionen auftreten. Also ich weiß noch, als sie klein waren, irgendwann hat es mich so geärgert, dann habe ich ihnen eine Woche nur Reis verordnet. Weil sie immer so rumgemäkelt haben, das mag ich nicht und das mag ich nicht. Und ich sage, so, also wollen wir es mal sehen, jeden Tag nur Reis. Nicht? Und tatsächlich, also nach einer Woche, sie waren richtig glücklich. Also als der Reis zu Ende war. Also ich habe sie ja nicht hungern lassen. Nicht? Sie haben genug gegessen, so viel Reis, wie sie wollten. Nicht? Also so, ja. Und tatsächlich, das hat zumindest kurzzeitig, nicht dauerhaft, aber kurzzeitig hat es zu einem Umdenken und zu einer neuen Dankbarkeit geführt. Ich habe gedacht, den Gefallen muss ich meiner Frau ja auch tun, nicht? Dass sie jetzt mal dankbarer erfährt, dass sie sich immer Mühe gibt und was sie da immer macht und so. Und also manchmal sind es solche Sachen, die daran liegen, warum Gott uns das zumutet. Manchmal ist es so, und das lesen wir bei dem Apostel Paulus, dass Gott uns Leiden zumutet, weil wir dadurch anderen besser helfen können. Also wenn ich jetzt Menschen im Krankenhaus besuche, die unter Krebs leiden, ich kann ganz anders mit ihnen sprechen, als bevor ich im Krankenhaus war. Ich erinnere mich, ich hatte vorher Besuche im Krankenhaus gemacht als Besucher. Das ist doch etwas ganz anderes. Wenn Sie noch nie längere Zeit im Krankenhaus waren, vergessen Sie das. Sie werden nicht nachempfinden können, wie es wirklich im Krankenhaus ist. Ich kann Ihnen das sagen, wenn es wochenlang im Krankenhaus ist. Das Einzige, was Sie sehen, ist dann, wann ist die nächste Untersuchung und die Unsicherheit, wann die nächste Untersuchung kommt, dann die Schmerzen, dann der Chemotherapie, als ich sie hatte, war auch sehr unangenehm, nicht? Ich habe mir ständig übel, alle Haare sind ausgefallen und so weiter. Das war schon ziemlich mühsam, das war nicht schön. Und wenn ich jetzt mit Menschen zu tun habe, ich glaube, ich verstehe sie anders und ich kann ihnen anders helfen. Als jemanden, der das nie erlebt hat. Auch das ist ein weiteres Fragment, ein Mosaiksteinchen, was uns zeigen kann, dass Leiden eben nicht nur so einseitig zugeordnet werden kann, sondern dass es da verschiedene Aspekte gibt. Und schlussendlich möchte ich darauf hinweisen, dass Gott uns das Versprechen gegeben hat, dass er einmal in der Zukunft alles Leiden beenden wird. Wir lesen das in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wo uns ganz deutlich gesagt wird, Gott gib dem Leiden nicht das letzte Wort, sondern Gott wird eine Zeit schaffen, in der wirklich alles Leiden beendet sein wird. Das wird so schön ausgedrückt, da wird gesagt, und alle Tränen werden abgewischt. Und es wird kein Tod mehr sein, es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei mehr sein. Dann wird Gott dem ein Ende bereiten. Und das ist ja das, worauf Christen hoffen und wissen, das Leid hat nicht das letzte Wort, sondern Gott und seine Liebe hat das letzte Wort. Und auch wenn zwischenzeitlich Leid da ist, dann wird das ein Ende finden. Und wenn wir mit Leid zu tun haben, verspricht der biblische Gott nicht, dass er jedes Leid beenden wird. Übrigens auch kein anderer Gott, wenn es die anderen denn gäbe. Sondern das, was er uns verspricht, ist, dass er auf uns hört, dass er uns nicht mehr zumutet, als wir tragen können. Und, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass er zuhört, wenn wir zu ihm kommen, uns Kraft geben will. Das ist das, was wir manchmal noch viel mehr brauchen. Manchmal auf unsere Bitte hin kann er eingreifen und Leid beenden. Und manchmal greift er ein und er gibt uns Kraft, um mit der schwierigen Situation, in der wir leben, leben zu können und umgehen zu können. Und manchmal ist es ja das, was das Leiden am schwierigsten macht, dass wir damit nicht zurechtkommen, dass wir das nicht einordnen können, dass wir alleine zu schwach dafür sind, dass wir zerbrechen darunter. Und dann ist gerade jemand, der uns Kraft geben kann, Beistand geben kann, Trost geben kann, das ist schon sehr, sehr viel wert. Das ist nicht nichts. Und das ist das, was Gott uns auch hier anbietet, wenn wir mit Leid zu tun haben. Eine Antwort auf jedes Leiden in der Welt werden wir nie bekommen. Gott ist auch nicht verpflichtet, uns das zu geben. Manchmal müssen wir vielleicht auch sagen, es würde uns überfordern. Wir können es ja gar nicht verstehen. Wenn wir ehrlich sind, können wir manchmal unser eigenes Leben gar nicht richtig verstehen. Geschweige denn das Leben der ganzen Welt und jedes Leiden, das stattfindet. Und auf manches Leiden werde ich keine Antwort geben können. Gott wahrscheinlich schon, aber er tut es nicht. Weil er sagt, vertrau mir, ich bin dir nicht Rechenschaft schuldig. Ich habe dir, du bist nicht derjenige, der bestimmen kann und fordern kann, das ist richtig und das ist falsch. Das ist hier irdisch ganz genauso. Vieles geschieht hier und wir wissen nicht genau, warum und wie, rein irdisch gesehen. Und bei Gott genauso. Was Gott von uns möchte, ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir kommen mit unseren Sorgen und unseren Leiden, ihm das nennen und er bietet an, uns Leiden abzunehmen, manchmal es sogar zu verhindern, zu heilen, so wie er das getan hat, als er auf der Erde war, oder uns zu Lasten helfen zu tragen oder zu trösten. Und auch das sollten wir nicht verachten, sondern da würde ich sagen, es ist allemal besser, mit der Hilfe und dem Trost Gottes zu leiden, als ohne ihn. Und das ist manchmal nur die Entscheidung. Und denn ohne ihn, da werden sie viel schneller in Verzweiflung, in Frustration oder Verbitterung kommen. Aber dann eben mit der Unterstützung Gottes, mit seinem Trost, dann wird es manchmal leichter sein, mit Leiden umzugehen. In meiner Krankheitsphase waren nach einem Gebet die Schmerzen nicht plötzlich alle weg. Aber ich habe mit den Tagen, in den ersten Tagen war ich offen für gar nichts, nachdem diese Krebsdiagnose kam, aber nach den ersten Tagen habe ich dann plötzlich gemerkt, ich kann eine Ruhe bei Gott finden, trotz der Ungewissheit, ob ich jetzt vielleicht im Krankenhaus sterben werde oder ob ich noch eine Chance habe, weiterzuleben. Und das war viel, viel mehr, als irgendein Mensch mir etwas geben kann. Die Ärzte rein sachlich kamen so nach den ersten Untersuchungen, haben gesagt, so viel Prozent überleben und so viel Prozent sterben. Meinen Sie, dass das irgendein Trost gewesen war? Gar nicht. Denn wer sagt mir, zu welchem Prozent ich gehöre? Ich kann nicht zu 30% sterben und zu 70% überleben. Entweder gehöre ich zu den 30% oder zu den 70%. Und wenn ich hinterher sterbe, ist es mir auch egal, ob 70% überleben. Da bin ich eben tot. Und das heißt, diese Sachen helfen mir nicht. Dieser Trost hilft mir auch nicht. Ich bin froh für das, was die Ärzte getan haben, zweifellos. Aber den Trost und die Unterstützung und die Hilfe, die habe ich von Gott bekommen. Und deshalb kann ich sagen, auch im Leiden ist es besser, die Hilfe bei Gott zu suchen, als in Verbitterung Gott lediglich Vorwürfe zu machen. Und eine Antwort auf alles Leiden wird uns kein Mensch geben können. Und ich hoffe, dass zumindest einige der möglichen Antworten, die uns intellektuell befriedigen können, jetzt genannt worden sind. Ich sage einige, nicht alle. Es gibt auch noch andere mehr. Und ich hoffe, dass auch deutlich wird, wir sollten es nicht zu einfach machen und sozusagen nur einen Schuldigen suchen für all das, was schiefläuft in der Welt, sondern wenn, dann auch mit Gott ehrlich umgehen. Und da habe ich ja einige Dinge genannt, die sowohl unsere Verantwortung für das Leid der Welt betrifft, als auch die Freiheit betrifft oder die verschiedene Gründe nennt, warum Leiden eben nicht nur negativ ist, sondern durchaus auch positive Aspekte in unserem Leben oder in dem Leben anderer Menschen auslösen kann. Beendet wird das Leid dadurch nicht. Aber ich kenne auch keinen Weg und ich kenne auch keinen anderen Menschen, der Leiden von heute auf morgen ausschalten oder beenden kann. Das heißt, das war nicht das Ziel des Vortrags heute Abend, sondern das Ziel war, diesen Zusammenhang zwischen Leiden und Gott, zwischen der Gerechtigkeit und Liebe und Allmacht und Existenz Gottes und dem konkreten Leiden, was wir erleben oder andere Menschen in unserer Umgebung erleben, den herzustellen und ein kleines bisschen zu verdeutlichen. Und ich hoffe, das ist gelungen und ich hoffe, dass Sie davon etwas mitnehmen können. Ich würde auch sagen, wenn Sie konkret noch Fragen haben, natürlich wenden Sie sich gerne an mich. Ich bleibe hier. Ich hoffe so lange, bis dann die Fragen beantwortet sind. Wenn aber gar nicht die intellektuellen Fragen das Problem sind, sondern wenn Sie konkret selbst unter Leiden zu tun haben. Oder wenn Sie einfach darunter leiden, dass Menschen in Ihrer Umgebung, dass es denen dreckig geht. Dann würde ich sagen, gehen Sie nicht einfach so nach Hause, sondern dann können wir uns hier irgendwo hinsetzen und wir können gemeinsam beten und diese Last zu Gott abgeben. Und ich bin überzeugt, es wird Ihnen nachher besser gehen. Denn Gott hat versprochen oder uns aufgefordert, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich werde Ihnen nicht das Versprechen geben können, danach sind alle Leiden vorbei, aber das kann ich Ihnen geben, weil Gott es selbst gegeben hat, dass wenn wir zu ihm kommen und ihn darum bitten, dass er uns Lasten abnehmen will, uns helfen will zu tragen, und das ist immerhin ein ganz konkretes Angebot, sodass Sie nicht nach Hause gehen müssen mit Gedanken an Leiden einfach so, sondern die Möglichkeit haben, sich da an Gott zu wenden und bei ihm manches loszuwerden. Und dieses Angebot möchte ich Ihnen gerne tun. Sie können natürlich auch zu Hause einfach mit Gott sprechen, aber wenn es Ihnen eine Hilfe ist, dann biete ich Ihnen auch an, dass wir uns hier hinstellen oder so, und dass wir dann gemeinsam zu Gott kommen und ihm das nennen, was ihn auf dem Herzen liegt und Probleme bereitet.